Deutschlandfunk.
Leila, wann war denn dein letzter Orgasmus?
Mein letzter Orgasmus? Spicy Frage. Es war tatsächlich gestern. Morgens tatsächlich. Also vormittags.
Was war denn das für ein Orgasmus?
Jetzt muss ich kurz nachdenken. Also es war ein partnerschaftlicher Orgasmus. Und es war so ein Orgasmus, wo wir eigentlich keinen Orgasmus haben wollten, aber dann überlegt haben, dass wir vielleicht doch beide nochmal kurz einen Orgasmus haben, bevor wir arbeiten gehen.
Inwiefern wolltet ihr eigentlich beide keinen haben?
Also ich bin ja allgemein für Edging for Equality, also dass wir einfach die Orgasm Gap damit schließen, indem wir Männer nicht mehr zum Orgasmus kommen lassen oder zumindest nicht mehr so oft. Und deswegen war dieser Orgasmus auf der anderen Seite schon auf jeden Fall eigentlich verhindert. Und dann dachte ich mir aber so, ach, ich glaube, ich habe so einen langen Arbeitstag heute. Ich glaube, so ein Orgasmus, um in den Tag zu starten, wäre schon ganz schön. Und dann hatte ich Mitleid. Dann sind wir beide nochmal gekommen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van de Weyer. No.
Schön, dass ihr dabei seid. Hi. Beim Sex zum Orgasmus kommen, das ist für Männer in Hetero-Beziehungen ziemlich selbstverständlich. 70-100% der Männer sagen nämlich, ich habe normalerweise einen Orgasmus beim Sex mit einer Frau. Bei Frauen sieht das ein bisschen anders aus. Nur 30-65% der Frauen in Hetero-Beziehungen, die sagen nämlich, normalerweise komme ich beim Sex. Orgasm Gap oder auch Orgasmuslücke heißt das. Und wenn Frauen Sex mit Frauen haben, dann liegt die Zahl der Frauen, die zum Orgasmus kommen, übrigens plus minus 20% höher. Also, es scheint nicht an den Frauen an sich zu liegen, sondern wirklich an der Kombination Mann-Frau. Und an dieser Stelle kommt jetzt mal Leila Lowfire dazu. Ihr habt sie ganz am Anfang schon gehört. Sie ist eine der bekanntesten Sex-Podcasterinnen Deutschlands. Hunderttausende Menschen hören ihr jede Woche zu, wie sie gemeinsam mit Ines Agnoli über Sex spricht. Und das klang ja jetzt eben so easy, wie sie das beschrieben hat, ne? Mit dem Orgasmus, vor der Arbeit, nicht so richtig geplant, eigentlich gedacht, ach, machen wir nicht, dann aber gedacht, komm, gönnen wir uns jetzt. Aber das war tatsächlich nicht immer so. Es gab eine ziemlich lange Phase in ihrem Leben, da ist sie gar nicht gekommen. Wie das war und was den Knoten zum Platzen gebracht hat, das erzählt Leila jetzt.
Also tatsächlich hatte ich super lange gar keine Orgasmen, obwohl ich schon Sex hatte. Und dachte auch, irgendwas ist nicht in Ordnung mit mir, weil meine Freundinnen auch immer so von Orgasmen gesprochen haben. Ich meine, die Orgasmen beim Sex waren so als Teenie, glaube ich, schon eher spärlich gesät. Aber wenigstens bei der Masturbation, und da bin ich halt auch nie gekommen. Und das hat mir immer so ein bisschen zu denken gegeben. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, meinen ersten Orgasmus hatte ich echt so Anfang 20. Also meinen ersten richtigen Orgasmus. Und also wahrscheinlich so mit 20, 21. Und das fand ich schon sehr spät, einfach dadurch, dass ich schon sehr lange dann Sex hatte. Und ja, genau, da habe ich wirklich hart dran gearbeitet, eine Zeit lang auch, weil ich mir dachte, ich muss einfach einen Orgasmus haben. Alle sagen, es ist so geil und es ist einfach, es hat sich so fern angefühlt für mich. Und ich habe auch gemerkt, so Sex ist ganz oft einfach komplett unbefriedigend für mich. Und genau, deswegen wollte ich da irgendwie näher ans Ziel kommen.
Was heißt denn, du hast hart an den Orgasmen gearbeitet?
Naja, ich habe auf jeden Fall mir so richtig immer so phasenweise vorgenommen, jeden Tag zu masturbieren. Und dann habe ich mir auch Toys geholt und habe verschiedene Sachen ausprobiert und habe sexuell auch super viele Sachen ausprobiert, weil ich mir dachte, ah, vielleicht habe ich einfach noch nicht das gefunden, worauf ich stehe. Und da kann ich jetzt so in der Retrospektive sagen, das war's nicht. Also das, also egal, was ich mir vorgestellt habe, egal, wie schön ich mir Sachen vorgestellt habe, also ich habe da absolut keine irgendwie Fetische oder so. Und auch, also mein einziger Kink ist, glaube ich, dass ich gerne Sachen ausprobiere mit jemandem, den ich mag. Und von daher einfach sehr neugierig bin. Aber ansonsten habe ich nicht so eine Sache, wo ich sagen kann, ey, wenn das da ist, dann komme ich sofort. Und genau, deswegen habe ich da einfach sehr viel rumprobiert und tatsächlich hat es irgendwann dann funktioniert und vielleicht war das sogar auch mit einem kleinen Kink, weil ich weiß noch, die ersten Male, wo ich gekommen bin, war das ganz oft, wenn ich absolut das eingefordert habe. Also wenn die ersten Male, wo ich dann partnerschaftlich gekommen bin, oder partnerschaftlich klingt in dem Zusammenhang vielleicht ein bisschen zu dolle, aber beim Sex mit einer anderen Person, da war das dann schon so, dass ich das dann einfordern konnte. Und wenn ich mich da so sicher gefühlt habe, dann konnte ich auch zum Orgasmus kommen.
Und war dein erster Orgasmus dann ein Solo-Orgasmus oder ein Orgasmus, der mit einer anderen Person zusammen passiert ist?
Also es hat erstmal so angefangen, dass ich so halbe Orgasmen bekommen habe. Also was ich jetzt heute, wenn ich das einstufen würde, würde ich das als so ein abgewürgter Orgasmus einstufen.
Wie würdest du den beschreiben?
Naja, ein Orgasmus, der sich richtig lange aufbaut und der dann so einfach so kurz da ist und einfach so kein minutenlanges Kommen und keine Ahnung was, sondern einfach so ein jetzt baut sich das nicht mehr auf. Also fast schon so ein Stopp eigentlich.
Also, dass man nicht so über die Klippe drüber kommt, so ein bisschen.
Ja, oder so, wo man so drüber stolpert.
Okay.
Also so. Und sofort am Boden ist.
Also nicht so dieses Gefühl, dass es sehr, sehr lange diese Spannung sich aufstaut und das dann so explosionsartig sich wieder abbaut. Sowas dann nicht.
Nee, eher so einmal ganz kurz, also eine Millisekunde vielleicht. Und dann ist man auf einmal wieder komplett nüchtern und denkt sich so, oh, okay, das war jetzt das, worüber alle so reden. Alles klar, das ist irgendwie auch schon ganz schön viel Arbeit gewesen dafür, dass ich jetzt irgendwie hier so eine Millisekunde mal kurz irgendwie niesen musste, so gefühlt. Genau, und das waren so die ersten Orgasmen, die ich hatte. Relativ kurz danach hatte ich auch eine Beziehung, die auch länger ging. Mit einem super geduldigen und zugeneigten Partner. Und mit dem zusammen habe ich auf jeden Fall auch dann die ersten richtigen Orgasmen so gehabt, hatte ich das Gefühl. Der hat sich einfach wahnsinnig viel Zeit genommen und das war so richtig ein Projekt von ihm, glaube ich. Und das war natürlich dann voll schön, weil der hat mich halt auch immer gefragt, so ja, aber was können wir noch machen, damit das irgendwie noch entspannter ist für dich? Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, eigentlich muss ich kommen, bevor er kommt, weil danach kann ich gar nicht mehr kommen. Das finde ich irgendwie, das fühlt sich für mich an, als ob er dann auf mich warten würde, damit er endlich aufstehen kann und irgendwie, keine Ahnung, eine Zigarette rauchen kann oder sonst irgendwas. Und wir hatten dann nur noch so Sex, dass ich dann gekommen bin und danach hatten wir Sex und dann ist er gekommen und das war irgendwie für mich total schön. Also damit habe ich dann die letzte Hemmung zum Platzen gebracht wahrscheinlich oder er mit mir zusammen. Und ab da ging es dann tatsächlich. Aber es war jetzt auch nicht so, als ob ich dann irgendwie mein orgasmisches Awakening gehabt hätte und dann nur noch Orgasmen hatte in meinem Leben. Es gab immer wieder Phasen, wo ich auch überhaupt nicht gekommen bin und auch auf jeden Fall Partner, mit denen ich gar nicht gekommen bin. Und auch Phasen, wo ich gar nicht masturbiert habe und Phasen, wo ich mehr masturbiert habe. Also es ist ganz unterschiedlich.
Wie hat sich das denn für dich angefühlt, als das dann geklappt hat mit dem Orgasmus?
Ja, dann war das schon echt krass. Also ich muss sagen, für mich waren Orgasmen damals und auch heute teilweise noch total unberechenbar, so dass man irgendwie nie so genau weiß, was man bekommt. Ich weiß, man kann das trainieren, aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass mir ein paar Jahre fehlen, hänge ich da so hinterher. genau, das war auf jeden Fall so, dass ich mir dachte, das ist alles möglich. Und dann gab es Orgasmen irgendwie, nach denen ich mich total fit gefühlt habe und Orgasmen, nach denen ich sofort einschlafen konnte. Und dann hatte ich Orgasmen hintereinander und auch mal irgendwie einen Orgasmus, der ganz kurz ging oder einen Orgasmus, der mehrere Minuten ging. Und das war für mich schon irgendwie so ein komplett neues Ding.
Und hattest du da dann auch das Gefühl, ah ja, okay, jetzt verstehe ich, warum Sex so ein Ding ist und warum irgendwie die Leute so Orgasmen toll finden, nachdem du das vorher dann eben nicht hattest?
Jein. Also ich muss sagen, bis heute ist es immer noch so, dass ich nicht unbedingt einen Orgasmus brauche beim Sex und auch nicht bei der Masturbation. Aber wenn ich jetzt mehrfach Sex habe und gar nicht zum Orgasmus komme, dann irgendwann brauche ich es dann schon. Aber ich glaube, für mich muss Sex nicht penetrativ sein und für mich muss Sex nicht orgasmisch sein. Für mich ist Sex einfach so ein Gefühl auch. Und deswegen ist es irgendwie es hat nicht diesen ganz krass hohen Stellenwert, dass ich jetzt sagen könnte, Sex ohne Orgasmus kann ich nicht verstehen oder so. Aber es ist natürlich, also Orgasmen sind was total Magisches und die Gefühle, die da entstehen, sind auch super krass. Also gerade wenn man irgendwie so einen intensiven, langen Orgasmus hat, das ist ja, also ich habe das noch nie erlebt und also egal welche Substanzen man zu sich nimmt, ich glaube, dass das nie da rankommen kann, wie wenn man halt einen intensiven, langen Orgasmus hat.
Ja, Hormone sind schon was Mächtiges, ne?
Absolut, ja. Und auch wie sich dann auch so eine Partnerschaft dadurch natürlich auch verändern kann. Oder wie man seinen Partner dann sieht vor und nach dem Orgasmus oder seinen One-Night-Stand oder sonst irgendwas. Es hat schon irgendwie viel zu bedeuten.
Ich finde, es kann auch eine ganz große Nähe irgendwie erzeugen. Also ich weiß nicht, ob das dann auch so die Hormone sind.
Ja, Oxytocin.
Ja, das gute alte Kuschelhormon.
Ja, auf jeden Fall. Das kann schon passieren.
In dieser Phase, wo du quasi auf der Suche nach deinem Orgasmus warst, wie war Sex da für dich?
Also es war eine Phase der Entdeckung. Ich habe ja einen Podcast, Besser als Sex. Da habe ich ganz viel über diese Phase gesprochen, weil ich wirklich alles mitgenommen habe. Also ich glaube, das war auch so ein bisschen so der Kern von meinem Part von Besser als Sex, dass ich ganz oft über Situationen gesprochen habe, wo man sich eigentlich dann schon nach ein paar Minuten denken würde, okay, und dann ist sie nach Hause gegangen, oder? Und dann bin ich aber geblieben und hatte noch Sex mit dieser Person, weil ich mir dachte, ja, vielleicht ist es ja das, was mich irgendwie befriedigt. Und es war weniger die Suche nach einem Orgasmus, sondern eine Suche nach Befriedigung, glaube ich. Und jetzt kann man natürlich das auch total judgen und sagen, ich bin das falsch angegangen und alles, was ich gesucht habe, war schon immer in meinem Herzen und keine Ahnung. Ich fand das total spannend damals und ich wollte das auch wirklich rausfinden. Und ich wollte auch ganz viele körperliche Dinge mit anderen Menschen ausprobieren. Also ich hatte da wirklich einfach ein großes Interesse zu. Und deswegen habe ich mich auch in Situationen gebracht, wo andere Menschen jetzt vielleicht sagen würden, warum?
Was zum Beispiel?
Puh. Das liegt jetzt natürlich schon ganz schön weit zurück. Ich bin jetzt 33 geworden letzte Woche. Und wir reden jetzt so hier über diese Phase so zwischen 17 und 20 oder so.
Also das heißt, wir sind so 15 bis 13 Jahre eigentlich zurück.
Ja, genau. Deswegen, das ist irgendwie für mich ist es eine ganz andere Welt. Aber ja, ich hatte auf jeden Fall mit absurden Menschen auch Sex. Also ich habe super viel auch so mit ausprobiert von Dingen, die andere Menschen geil fanden. Weil ich mir dachte, ja, vielleicht ist es ja auch meins. Kann ich ja erst wissen, wenn ich es ausprobiert habe. Da würde ich jetzt heutzutage, glaube ich, anders drüber denken. Aber damals hat das für mich gut funktioniert. Ich habe dann zumindest das für mich ausschließen können danach. Und da war irgendwie alles dabei. Also von Menschen, die irgendwie krass auf Füße stehen, über Menschen, die komplett auf Achseln stehen, Menschen, die gerne gefesselt werden, Menschen, die gerne fesseln. Ja, super dominante Menschen, super devote Menschen, Menschen, die irgendwie masochistisch sind und bestimmt auch Menschen, die sadistisch sind, wobei das, glaube ich, nicht so viele waren, weil das konnte ich relativ früh für mich ausschließen. ich war auch viel irgendwie in Clubs unterwegs, also auch in Sexclubs und auch europaweit habe ich mir viele Sachen angeschaut und hatte Dreier und Vierer und keine Ahnung was und war da einfach total offen für alle möglichen Sachen. Und wenn mir jemand begegnet ist, der mir erzählt hat, was für ihn irgendwie da funktioniert, dann habe ich mir das angehört und habe mir überlegt, würde ich das auch machen? Und meistens war die Antwort ja und dann haben wir es gemacht und dann habe ich danach gesagt, okay, dann ist es nicht das. So ein bisschen so die Geschichte vom Maulwurf, dem auf den Kopf gekackt wurde wahrscheinlich. Dass er einfach so von Tier zu Tier geht und fragt, hast du mir auf den Kopf gekackt? Ist jetzt vielleicht ein blöder Vergleich, ich bin inzwischen Mutter, man merkt das. Aber genau, so war das halt für mich einfach. Und ich fand das total spannend. Also für mich war das wie eine kleine Studie auch.
Und hast du dieses Orgasmus-Thema gegenüber den Leuten, mit denen du Sex hattest, thematisiert oder war das eher für dich?
Ja, also ich muss sagen, so 2010, 2011, 2012, das waren jetzt so Jahre, wo es, glaube ich, noch viel normaler war, dass meine Frau nicht gefragt hat, ob sie auch noch zum Orgasmus kommen möchte. Ich würde sagen, dass es die letzten Jahre und vor allem in unserer Bubble, in der wir stattfinden, sich extrem gewendet hat. Aber damals war das irgendwie gar nicht so das Thema, als wir auch mit dem Podcast gestartet haben. Und deswegen, also ab und zu hat mich mal jemand gefragt, ob ich gekommen bin, wo ich mir so dachte, ja, als du kurz weggeschaut hast oder wann sollte ich irgendwie zum Orgasmus gekommen sein? Die meiste Zeit war das aber einfach auch so okay für die, solange die gekommen sind. Also ich bin auch schon krass in so einem Umfeld aufgewachsen, wo das absolut normal war, dass die Sexualität sich total um die Bedürfnisse des Mannes dreht. Und deswegen, also damals war das gar nicht so Thema.
Also, dass es so ein bisschen bei Frauen schulterzuckend hingenommen wurde, wenn die nicht kommen und so auch damals die Denke noch eher war, ja, wenn der Mann gekommen ist, dann ist er fertig.
Ja, genau. Und auch so, ich erinnere mich noch so, wie das war, dass Frauen, die durch Penetration zum Orgasmus gekommen sind, wie die immer als so normal bezeichnet wurden irgendwie. Und alles, was dann so mehr Hilfe, mehr Assistenz gebraucht hat dafür, war dann schon so, oh, die ist voll kompliziert. Also auch wenn ich so mit männlichen Freunden gesprochen habe, als Teenie und dann auch als junge Erwachsene, war das voll oft so ein Thema. So, ach ja, entweder die kommt halt dauernd zum Orgasmus, ohne dass man irgendwas macht, oder so, ah, die ist voll kompliziert.
Hast du mit Freundinnen oder so darüber gesprochen?
Ja, total. Ich bin zum Glück auch mit meinen Besties, mit denen ich immer noch Besties bin, aufgewachsen, die auch über alles immer mega transparent gesprochen haben und sich da total ausgetauscht haben. Also für mich war das immer normal, über Sex zu sprechen, auch über Lust und Befriedigung und Beziehung und Dating und alles. Deswegen ist mir das auch nie schwer gefallen.
Kannst du vielleicht auch so ein bisschen im Nachhinein sagen, woran das lag, dass du so lange keine Orgasmen hattest?
Also ich glaube, dass es damals, so wie heute auch immer noch, ist, dass wenn ich das Gefühl habe, dass der Raum nicht dafür da ist, dass man sich auch auf meinen Orgasmus konzentriert, dass ich absolut Probleme habe zu kommen. Also egal, ob das jetzt ist, weil ich Sex mit jemandem habe, der absolut vergessen hat, dass Frauen auch zum Höhepunkt kommen können. Und zwar nicht nur durch irgendwie dreimal reinstecken. Oder weil das jemand ist, der so ein bisschen ungeduldig ist beim Sex. Das ist für mich einfach so ein Orgasmuskiller.
Das heißt, da geht es dann auch so um gesehen werden und darum, dass irgendwie gegenseitig man für die Bedürfnisse da ist dann auch, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, und auch einfach wirklich den Platz haben und die Geduld haben. Weil bei mir ist es auch immer noch so, dass ich jetzt irgendwie nicht in 3 Minuten komme, wenn ich masturbiere. Und so ist das halt beim Sex auch. Und wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwie auf Knopfdruck kommen, ich glaube, so geht es auch den meisten Menschen tatsächlich, also nicht nur Frauen auch, dass man dann einfach so einen Druck hat, dass man dann sich auch nicht entspannen kann. Und dann kann man eben auch nicht kommen.
Was macht denn jetzt Sex für dich zu gutem Sex?
Ja, wir sprechen bei Besser als Sex ja auch ganz viel über kosmischen Sex, was jetzt natürlich ein bisschen hochgegriffen ist, weil das für uns ist halt dieser kosmische Sex wirklich, wenn so die Seelen irgendwie so über einem schweben und auch noch miteinander Sex haben, während man körperlich miteinander Sex hat und alles ist irgendwie so, so total elektrisiert und jede Berührung ist einfach das Schönste, was man je gefühlt hat. Und das ist schon so. Wenn ich so einen Sex habe, dann muss ich sagen, denke ich mir, warum habe ich überhaupt jemals in meinem Leben anderen Sex gehabt? Aber es ist ja auch nicht so einfach, dass man da jedes Mal hinkommen könnte. Da muss man schon auch ein bisschen was dafür tun. Und noch dazu müssen ganz viele Zufälle passiert sein, dass es wirklich so stattfindet, auf beiden Seiten. Von daher, wenn ich jetzt mal so eine Stufe drunter sagen würde, dann macht für mich guten Sex Verbindung aus, auf jeden Fall. Also es kann auch eine körperliche Verbindung sein, aber da gehört ganz viel Vertrauen zu und ganz viel Consent, auf jeden Fall. Also Absprachen gehört für mich zu extrem guten Sex absolut dazu. Weil klar kann man schon mal so Sex haben, wo man gar nichts sagen muss und es passiert immer genau das, was man sich gerade wünscht. Aber es ist einfach sehr viel wahrscheinlicher, dass es passiert, wenn man es sagt. Und gerade auch, wenn man dann so zwischendurch mal genaue Vorstellungen hat, so, oh, ich wünschte, er würde jetzt einfach so ein bisschen weiter rechts irgendwie mich fingern oder irgendwie einen Finger mehr nehmen oder einen Finger weniger oder einen anderen Winkel. Und wenn man schon diesen Gedanken in seinem Kopf formuliert, dann muss man den eigentlich da rausschicken, weil es gibt nichts Schlimmeres, finde ich, als wenn man so sehr sich das wünscht und manifestiert im Stillen, dass gleich irgendwas passiert und die andere Person absolut ahnungslos ist, dass man da gerade immer wieder versucht, das herbeizubeschwören.
Sonst rutscht man auch irgendwann so komisch auf dem Bettlaken rum oder wo man gerade unterwegs ist und ist dann versucht, den Winkel selber herzustellen, bevor man es dann eigentlich auch sagen könnte. Und dann wäre es für alle ein bisschen bequemer, ne?
Und das ist ja auch Kommunikation, ne? Das ist ja auch Körperkommunikation. Und dann wird man eben auch oft missverstanden. Und dann wird genau das, was schon falsch läuft, wird vielleicht intensiviert dadurch, weil die andere Person denkt, oh, sie rutscht da so rum. Ah, vielleicht will sie dann jetzt irgendwie einen Finger weniger. Und du warst aber gerade so, oh nein, das ist total so spitz. Ich will, dass es irgendwie eher sich breit anfühlt oder keine Ahnung was. Deswegen ist es schon schön, wenn man da irgendwie so eine Basis hat, wo man das auch, egal ob körperlich oder verbal, besser kommunizieren kann. Man kann ja auch die Hand nehmen von dem anderen und es einfach irgendwie so selbst machen, wie man das möchte. Das geht ja auch, wenn man sich nicht traut zu sprechen beim Sex. Aber beim Sex sprechen ist schon auch echt schön. Also ich kann das sehr empfehlen.
Leila, vielen, vielen Dank dir für deine Offenheit.
Ja, danke dir für dein Interesse.
Ja, am Ende ist es dann irgendwie oft ein Ding, Bedürfnisse auch miteinander auszuhandeln. Beziehungsweise auch überhaupt erstmal zu lernen, über die eigenen Bedürfnisse zu sprechen und das auch richtig zu verinnerlichen, dass die eigenen Bedürfnisse total valide sind. Und dieses drüber sprechen, ne? Natürlich. Das kann tricky sein, vor allen Dingen, wenn man dann noch nicht so mega geübt ist. Aber man kann sich da wirklich eben rantasten und am Ende ist es einfach lernen, lernen, lernen. Und tatsächlich kann es auch was Körperliches sein, wenn man gar nicht zum Orgasmus kommt, ne? Deswegen, wenn ihr auch nicht bei der Masturbation kommt, es schadet auf gar keinen Fall, das mal medizinisch abklären zu lassen. Zum Beispiel bei der nächsten Vorsorgeuntersuchung in der Gynäkologie. Und wenn ihr noch mehr über den Orgasm Gap wissen wollt, zum Beispiel, was auch Männer tun können, um diese Orgasmuslücke zu schließen, dann habe ich einen Streaming-Tipp für euch. In der Reihe Terra Explore im ZDF, da gibt es gerade 2 Folgen zum Thema Sex. In einer, da geht es um die Orgasmuslücke. Da seht ihr unter anderem auch, wie Leila einen Klitoris-Ultraschall hat machen lassen. Und dann gibt es auch noch eine Folge darüber, wie Männer lernen können, beim Sex besser loszulassen. Den Link, den habe ich euch in die Shownotes gepackt. Und da habe ich euch auch noch mal ein paar Studien zur Orgasmuslücke verlinkt. Aber bevor ihr da einsteigt, bleibt doch bitte gerne noch fürs Liebestagebuch dabei. Und da geht es diesmal auch um einen Gap, beziehungsweise um eine Lücke. Es geht um Bildung. Bei Milan und seinem Mann. Da läuft eigentlich wirklich alles perfekt. Die beiden sind verheiratet, die sind vertraut miteinander und wirklich sehr, sehr glücklich. Mit einem Aber. Seit Milan seinen Master gemacht hat, ist was oft zwischen ihm und seinem Mann. Wie sehr kann Bildung eine Beziehung prägen? Und warum fühlen sich Unterschiede manchmal größer an, als sie rational gesehen sind? Das hört ihr jetzt in Milans Liebestagebuch.
Ich habe jetzt vor 2 Monaten meine Masterarbeit eingereicht und ja, letzte Woche das Ergebnis bekommen und habe dann jetzt tatsächlich auch mal nach 20 Jahren im Bildungssystem meinen finalen Abschluss, zumindest den ich erreichen wollte. Hat sich super gut angefühlt, besonders weil ich den Master eigentlich nie so richtig machen wollte und jetzt dadurch tatsächlich das erste Mal richtiges Studierendenleben hatte und gar nicht wusste, was ich da an sich verpasst hätte, hätte ich es nicht gemacht und bin auch total happy damit. Aber mit diesem Abschluss und auch jetzt mit meinem Einstieg in einen Vollzeitjob kam jetzt bei meinem Mann und mir so ein paar Mal das Thema Bildungsunterschiede auf. Also er ist älter, hat eine Berufsausbildung gemacht und hatte immer mal wieder auch überlegt und versucht, ob er nicht nochmal einen Studienabschluss macht, obwohl es eigentlich in seinem Bereich überhaupt keinen inhaltlichen Mehrwert bringt. Aber ihm war das irgendwie immer sehr, sehr wichtig, aber es hat dann aus vielen, vielen Gründen nicht geklappt. Und wir hatten das jetzt immer mal wieder, dass wir Diskussionen hatten, wo er dann auf einmal irgendwie wegen meiner Sprache oder wegen meiner Art, Dinge anzusprechen, mir so ein bisschen den Vorwurf gemacht hat, ja, das sagst du jetzt nur, ja, weil du eben diesen Masterabschluss hast. Also er wirft es mir, glaube ich, oft vor, wenn ich Dinge versuche so zu analysieren und eigentlich ja dieses Typische, was wir eigentlich in der Zwischenzeit gelernt haben, es geht oft nicht um das, was man sagt, sondern um den Konflikt, der dahinter liegt. Wenn ich versuche, so das so ein bisschen analytisch, vielleicht auch so ein bisschen psychologischen Anführungszeichen ranzugehen, das stößt ihm irgendwie enorm auf und das wirft er mir auch manchmal wirklich vor, obwohl ich studientechnisch überhaupt nicht aus der psychologischen Ecke komme, also ich habe was ganz anderes studiert. Aber ja, das ist manchmal so ein bisschen schwierig. Das ist irgendwie für mich total schwierig, damit umzugehen, weil ja klar habe ich mich für diesen Weg entschieden und ich hätte auch einen anderen Weg gehen können. Und wir haben auch unterschiedliche Backgrounds. Ich komme aus einem Akademikerhaushalt, zumindest mein Vater ist Akademiker. Und bei ihm ist es, sein Vater hat einfach eine Ausbildung gemacht und hat sich enorm hochgearbeitet, hat am Ende ein Unternehmen mit 70 Leuten. Und seine Mutter hat mit dem Ende ihrer Berufskarriere nochmal für sich, weil sie es unbedingt wollte, einen Bachelor gemacht. Also eigentlich ist Bildung und so Aufstieg bei denen auch ein Riesenthema. Aber irgendwie ja, wirft er mir das manchmal so ein bisschen vor. Und ich weiß mal nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll, weil im Endeffekt so dieser Vorwurf ist so einer, der ihn so total erlahmen lässt, weil, naja, klar habe ich andere Voraussetzungen, vielleicht, obwohl ich das immer gar nicht so hochhängen würde. Aber es ist bei uns so in Streit tatsächlich was aufkommt und so richtig einen Umgang damit haben wir noch nicht gefunden. Das ist ein bisschen schwierig im Moment. Ich glaube schon, dass da eine Art einer Minderwertigkeitskomplex vielleicht nicht drin liegt, aber auf jeden Fall eine Angst, dass das einen Unterschied zwischen uns herstellt, der nicht da ist, aber der für ihn anscheinend schon ein Thema ist. Also ich glaube, da ist schon irgendwie eine Angst drin, dass es ja eine Abstufung oder sowas ist. Und ich kann ihm da halt irgendwie überhaupt nicht begegnen, weil es was ist, was ich absolut nicht verändern kann. Und auch wenn ich ihm jetzt sagen würde, ja, dann mach doch vielleicht nochmal irgendwas Studientechnisches. Also das fände ich dann so anmaßend und wäre auch, glaube ich, überhaupt nicht Teil der Lösung. Aber das ist echt so ein Konflikt, der kommt nicht oft auf, aber da stehen wir aktuell so ein bisschen und wissen nicht so richtig, wie wir damit weiterkommen. Und auch, ich glaube, ihm ist das gar nicht so bewusst, auch wenn ich ihm das versuche zu spiegeln, aber so richtig verstehen, auch was er mir damit oder was er in mir damit für eine Ohnmacht auslöst, tut er, glaube ich, nicht so richtig. Ich glaube, dieser Master ist schon für ihn, ich glaube, er sieht er auf der einen Seite enorm positiv, weil er auch merkt, was mir das alles gegeben hat, auch an Freundinnenschaften, die sich daraus entwickelt haben, die wirklich fürs Leben wahrscheinlich bleiben werden. Aber ich glaube, dass dieses Bildungsthema für ihn so grundsätzlich und besonders auch noch mit diesem Master schon sowas ist, was für ihn, glaube ich, so einen kleinen Keil zwischen uns treibt.
Wie es bei Milan und seinem Mann weitergeht, das hört ihr demnächst hier. Vielen Dank an Milan und Leila für die Offenheit und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann abonniert die Eine Stunde Liebe sehr, sehr gerne da, wo ihr gerade zuhört. Und bewertet und empfehlt uns auch gerne weiter. Und bei Fragen, Rückmeldungen oder Themenwünschen, da könnt ihr euch immer melden unter liebe@deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Weyer. Habt's gut!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.